Sprüche, Kapitel 19, Abvers 16. Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein Leben. Wer aber auf seinen Weg nicht achtet, wird sterben. Was ist das Gebot? Das Gebot ist das Gebot des lebendigen Gottes, das offenbart ist in seinem Wort. Darin wird der Weg des Lebens beschrieben. Da wir Menschen aber die Gebote Gottes aus eigener Kraft nicht vollkommen halten können, hat Jesus Christus das Gesetz erfüllt. Und zwar, indem er als Unschuldiger sein Leben zur Sühne für uns Schuldige hingab. In Jesu Kraft werden wir befähigt, auf dem schmalen Weg zu wandeln und zum Himmelreich einzugehen. Folgst du Jesus schon nach? Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein Leben. Wer aber auf seinen Weg nicht achtet, wird sterben. Vers 17. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er, also der Herr, wird ihm seine Wohltat vergelten. In einer Legende kommt ein reicher Mensch in den Himmel und möchte dort mit dem Geld, das er angehäuft hat, etwas kaufen. Daraufhin wird ihm, also es ist nicht wirklich geschehen, sondern dieser Legende, erwidert: Hier im Himmel kann man nur mit dem Geld etwas kaufen, das man verschenkt hat. Nicht mit dem Geld, das man sich angehäuft hat. Nun, da der Reiche ein gottloser Geizkragen war, wurde er aus dem Himmel hinausgeworfen. Laut Bibel wäre er gar nicht erst hineingekommen, aber in dieser Legende ist es eben da so beschrieben. Es ist uns eine Belehrung, dass nicht das, was wir egoistisch ansammeln, vor Gott etwas gilt, sondern das, was wir bereit sind abzugeben. Nun, für uns gilt, wenn du dem Armen gibst, dann gibst du Gott, dann leihst du Gott, wie es hier heißt in den Sprüchen. Gott ist ein Gott, der sich erbarmt über Elende, Arme, Einsame, Witwen und Waisen. Und da Gott ein solch barmherziger Gott ist, gilt auch für uns: Vergiss diese Armen und Einsamen nicht. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Vers 18. Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Hier geht es um Erziehung. Erziehung muss konsequent sein. Laissez-faire Erziehung funktioniert nicht. Das ist eine Erziehungsart. Laissez-faire heißt, lass alles durchgehen, lass ihn machen. Nein, man muss aus Liebe den Kindern Grenzen setzen, die sie nicht übertreten dürfen. Bis hierher und nicht weiter, wenn du dir nicht selber schaden willst. Das Beispiel von der Herdplatte, von der heißen, die man nicht anfassen soll, ist sehr bekannt. Man meint es nur gut, wenn man den Kindern verbietet, die heiße Herdplatte anzufassen oder mit schlechten Freunden Umgang zu haben. Oder bis spät in die Nacht in irgendwelchen fragwürdigen Lokalen sich aufzuhalten und so weiter. Erziehung ist wichtig und dass wir unseren Kindern Grenzen setzen, geschieht aus Liebe. Und wenn sie diese Grenzen einhalten, dann wird es ihnen selber zum Segen sein. Gleichzeitig gilt, erziehe deine Kinder nicht zu hart oder gar durch Misshandlung. Misshandlung soll nicht sein. Lass deine Fantasie dich leiten, wie du ihnen Grenzen setzen kannst, ohne sie zu schädigen oder zu verletzen. Zum Beispiel, was viel wirksamer ist als andere Strafen, ist zum Beispiel heutzutage ein Handyverbot oder ein Spielverbot für eine bestimmte Zeit. Leider ist es heute so, dass das das Schlimmste ist, wenn man den Kindern die Handys wegnimmt. In meiner Kindheit gab es das alles noch gar nicht. Da hat man vielleicht Fernsehverbot erteilt oder was auch immer. Und das sind eben die Dinge, die auch sehr wirksam sind. Aber wichtiger als Strafe ist eigentlich das Lob, wenn sie etwas gut gemacht haben, dass man sie ermutigt. Ja, dieses Ermutigen, die positive Motivation ist das Wichtigste. Aber auch Strafe muss sein, damit sie nicht über die gesunden Grenzen hinausgehen. Deshalb gilt, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Vers 19. Wer maßlos zornig ist, muss seine Geldbuße zahlen. Denn greifst du auch ein, so machst du es nur noch schlimmer. Hier geht es, so wie verstehe ich das, um Zorn und Jähzorn. Ein sehr zorniger Mensch. Vor diesem soll man sich in Acht nehmen, denn ein solcher Mensch könnte uns zerfleischen. So wie ein Hund, der sich nicht bremsen lässt. Der beißt um sich. Selbst wenn man den Zorn eines solchen Menschen stillen will, kann man dabei unter die Räder geraten. Habt ihr schon mal einen tobsüchtigen Menschen versucht zu beruhigen? Ist nicht einfach. Zorn ist wie ein Vulkan, der sich nicht stoppen lässt. Da hilft nur eines: Gebet und Geduld. Das Gebet ist deshalb wichtig, weil Gott Zorn und gerade auch Jähzorn heilen kann. Es gibt viele Menschen, die als Gläubige von diesen negativen Charaktereigenschaften frei geworden sind. Wer maßlos zornig ist, muss seine Geldbuße zahlen, denn greifst du auch ein, so machst du es nur noch schlimmer. Vers 20. Gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Die größte Dummheit ist es, wenn man sich nichts sagen lässt. Besserwissere Menschen sind unangenehme Menschen. Man geht ihnen lieber aus dem Weg. Für uns gilt, sei kein Besserwisser, sondern nimm heilsame Belehrung an. Dann erst wirst du weise, denn Weisheit ist mit Demut gepaart. Die Demut, sich etwas sagen zu lassen, sich verändern zu lassen, Korrektur anzunehmen. Vers 21. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Man kann auch sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Frage bei deinen Planungen doch zuerst nach Gottes Plan. Gott wird das nicht segnen, was seinem Wort widerspricht, was der Bibel widerspricht. Wenn du etwas planst, was eindeutig im Widerspruch steht, zum Beispiel zu den 10 Geboten, zur Bergpredigt, dann wird kein Segen vom Herrn darauf liegen. Gott lässt sich vielleicht ein Stück weit auf einem verkehrten Weg gehen, aber am Ende kommt der Sturz, der Absturz, die Katastrophe. Das Wichtigste ist, dass du auf Gottes Wort hörst, seiner Stimme gehorchst und dass du überhaupt gerettet bist und dem Herrn mit deinem Leben dienst. Wenn du das tust, dann wird der Herr gelingen, zu deinen Plänen schenken, denn dann sind deine Pläne Gottes Pläne. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Vers 22. Was einen Menschen wertvoll macht, ist seine Güte. Es ist besser, arm zu sein, als ein verlogener Mann. Güte heißt, mit dem anderen Menschen liebevoll umzugehen, ihm Gutes zu erweisen, ihm nichts nachzutragen. Bei gütigen Menschen fühlt man sich wohl in der Gemeinschaft mit ihnen, denn sie strahlen Milde und Frieden aus. Das Gegenteil des Gütigen ist der böse, hinterhältige, verlogene. Während Gottes Wesen Güte ist, ist das Wesen des Teufels die Lüge, die Hinterhältigkeit. Wir sollten uns von jeder Art von Lüge und Betrug fernhalten. Bleibe lieber arm, als dass du dein Vermögen durch Lüge und Betrug zusammenraffst. Was einen Menschen wertvoll macht, ist seine Güte. Es ist besser, arm zu sein, als ein verlogener Mann. Vers 23. Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Wir lesen auch in Sprüche 1, Vers 7, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis. Wer Gott als Schutz hat, kann ruhig schlafen, selbst wenn er bedroht wird. Er kann alle Sorgen auf den Herrn werfen, der uns in Krisen hindurchhilft. Natürlich kann auch den Frommen manches Unglück treffen. Wir werden nicht vor allem Unheil bewahrt. Aber der gläubige Mensch erhält von Gott die Kraft, unter dem Unheil nicht zu zerbrechen. Er bekommt die Kraft, standzuhalten und daran zu reifen. Gott schenkt uns immer einen Ausweg und Neuanfang. Wir müssen es nur erkennen. Und deshalb gilt, die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Vers 24. Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, bringt er sie nicht zurück in den Mund. Ich habe einmal eine Studentin kennengelernt, das war in meiner Studienzeit, die erzählte mir Folgendes. Ich esse mittags lieber nichts, denn ich bin zu faul zum Kochen. Ich bekam den Mund vor Staunen nicht mehr zu. Nicht vor Hunger, sondern vor Staunen. So faul kann doch kein Mensch sein, dachte ich, dass er lieber nichts isst, damit er nicht kochen muss. Aber so ist es bei faulen Menschen. Jede Arbeit ist ihnen eine Arbeit zu viel. Und solche Menschen, die grundsätzlich faul sind, man kann sich das ja angewöhnen, aber Gott sei Dank auch wieder abgewöhnen. Aber wer faul ist, der wird es zu nichts bringen, sondern schließlich anderen Menschen auf der Tasche sitzen, wie man sagt. Kennt ihr eine moderne Institution, das Hotel Mama? Hotel Mama, was ist das? Nun, die Kinder, die zu faul sind, einen Schulabschluss zu machen, einen Beruf zu lernen, die bleiben, solange es geht, zu Hause wohnen, essen sich dadurch, haben kostenlose Logis, sind ja die Kinder, die wird man nicht rausschmeißen. Und so genießen sie ihre verlängerte Kindheit, manchmal bis ins hohe Alter. Wenn die Eltern 90 werden, dann sind die Kinder 70. Ich kenne solche Fälle tatsächlich. Will jetzt niemand zu nahe treten. Aber ja, das ist dann das Hotel Mama. Ich kenne einen Fall sogar. Ich habe gefragt, wann fängst du denn an zu arbeiten? Dann hat er gesagt, ich bekomme jetzt schon Rente. Also das gibt's. Ja, wie gut, wenn die reiche Eltern haben. Aber in der Bibel steht, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Das ist das, was Gott von uns möchte. Dass wir die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, körperliche Kräfte, geistige Kräfte, auch geistliche Gaben, einsetzen zum Dienst am Nächsten, zu unserer eigenen Versorgung und zur Verherrlichung des Herrn. Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, bringt er sie nicht zurück in den Mund. Das ist ein drastisches Bild für Faulheit. Dann Vers 25. Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug. Und weist man den Verständigen zurecht, so wird er auf Erkenntnis Acht geben. Nicht jeder Spötter ist gleich. Es gibt Spötter, die sind so verhärtet, die lassen sich nicht verändern. Aber es gibt auch Spötter, die kehren um von ihrem bösen Wege. Und da heißt es, schlägst du den Spötter? Damit ist gemeint, dass man ihn in die Enge treibt, dass man ihm sagt, du, so geht es nicht weiter. Ja? Da ist jetzt nicht das physische Prügeln gemeint, denke ich, sondern wirklich die Ermahnung, die deutliche und harte Ermahnung. Dann kehrt mancher um. Also für manchen Spötter gibt es Hoffnung, für andere nicht. Die bleiben Spötter. Manche kehren von ihrem verderblichen Weg dann um, wenn sie Schläge treffen, und zwar Schicksalsschläge. Das sind auch Schläge. Schicksalsschläge. So ging es ja dem verlorenen Sohn im Gleichnis, das der Jesus erzählt hat, der sich das Erbe von dem noch lebenden Vater auszahlen ließ, dann in die Fremde ging, dort in der Sünde gelebt hat, bei den Schweinen gelandet ist. Und dann ist er aufgewacht und hat gemerkt, wie gut es ihm doch im Elternhaus ging und kehrt zurück ins Vaterhaus. Das steht als Gleichnis für den Menschen, der vor Gott davonläuft und dann irgendwann merkt, wie töricht bin ich, wie dumm, wie verloren. Ich muss zurückgehen zu meinem Gott. Ja, wenn Schläge kommen, Schicksalsschläge, dann wacht mancher auf. Aber muss es erst so weit kommen, dass man bei den Schweinen landet? Kann man nicht vorher schon Buße tun, wie das Wort Gottes sagt? In sich gehen, umkehren vom breiten Weg auf den schmalen Weg mit dem Herrn Jesus. Bitte den Herrn um Weisheit, dass du umkehrst von falschen Wegen und beim Herrn sein möchtest. Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug. Und weist man den Verständigen zurecht, so wird er auf Erkenntnis Acht geben. Vers 26. Wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein Sohn, der Schande und Schmach bereitet. Im Alten Testament steht auf die Misshandlung der Eltern sogar im mosaischen Gesetz die Todesstrafe. Also wer wirklich handgreiflich wird gegen Eltern, der hat wirklich diese harte Strafe im Alten Bund zugeteilt bekommen. Wurde zumindest ausgeschlossen aus der Volksgemeinschaft und oftmals dann auch gesteinigt, wenn es wirklich böse Kinder waren. Misshandlung der Eltern, physischer Angriff auf Eltern, das ist eine schwere Sünde. Ein solcher Sohn oder eine solche Tochter kann keinen Segen erwarten, weder von Gott noch von den Menschen, wird dann auch oftmals enterbt. Deshalb gilt, wenn du noch Eltern hast, sei ein guter Sohn, eine gute Tochter. Respektiere deine Eltern, tue ihnen Gutes, solange du es noch kannst, solange sie noch auf Erden sind. Aus diesen negativen Beschreibungen kann man auch positive Lehren ziehen, eben wie man es nicht machen soll und wie man es machen sollte im positiven Sinne dann. Wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist sein Sohn, der Schande und Schmach bereitet. Vers 27. Lässt du ab, mein Sohn, auf Mahnung zu hören, so irrst du ab von vernünftiger Lehre. Manches Kind hat sich in der Sonntagsschule bekehrt, vielleicht mit 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren. Das ist so ein Alter, wo viele Kinder ihr Leben dem Herrn Jesus geben, den Herrn in ihr Herz aufnehmen. Manches Kind hat also in der Sonntagsschule einen Anfang mit Jesus gemacht. Dann aber kam die Pubertätszeit, so etwa ab 12 Jahren, mit ihren schlechten Freunden und Versuchungen, Suchtgefahr und so weiter. Und viele, das hört man immer wieder, kommen da vom guten Weg ab und werden verführt. Vielleicht ist auch manchem unter uns so gegangen. Als Kind mit den Herrn geliebt und dann hat man so gedacht, ja, ich will mal die ganze Welt ausprobieren. Und dann ist die Liebe zum Herrn erkaltet. Wenn jemand noch jung ist, dann möchte ich nur sagen, mache nicht diesen Fehler. Höre auf Gottes Wort und auf den guten Rat gläubiger Eltern und Vorbilder. Sonst wirst du später die verlorenen Jahre bereuen. Die besten Jahre vergeudet, gerade wenn man so 18 ist, 19, 20. Das sind ja die wertvollen Jahre, wo man dem Herrn mit voller Kraft dienen kann. Und wenn man die vergeudet hat, das kann man nicht mehr zurückholen. Natürlich kann man sich auch noch mit 40, 50, 60 bekehren, wenn man zu alt wird, weiß ja keiner. Aber schade um die Jugend, die man sinnlos vergeudet hat. Die Zeit sind sinnlos totgeschlagen, in Süchten gefangen gewesen, Beziehungen angefangen und ja, viel Zerstörung daraus erwachsen und lauter solche Dinge. Ich bin Gott so dankbar, dass ich mit 18 Jahren noch relativ früh also zum Herrn finden durfte und ein sinnvolles Leben seither führen darf. Das ist früh, aber es hätte noch früher sein können. Trotzdem freue ich mich, dass ich nicht diese verlorenen Jahre betrauern musste. Also, dass du nicht einmal sagen musst, hätte ich doch meine schöne Jugendzeit doch nur nicht für die Sünde vergeudet. Lässt du ab, mein Sohn, auf Mahnung zu hören, so irrst du ab von vernünftiger Lehre. Eine deutliche Warnung. Noch zwei Verse für heute Abend. Vers 28. Ein nichtswürdiger Zeuge verspottet das Recht und der Mund der Gottlosen verbreitet Unheil. Wenn das Recht verdreht wird und wenn es dem herrschenden Zeitgeist angepasst wird, dann ist das ein großes Unglück für ein ganzes Volk. Das erleben wir heutzutage. So Gott will, werde ich darüber morgen Abend noch mehr sagen, über die aktuellen Entwicklungen, auch in der Politik. Recht ist objektiv und sollte sich an der Bibel orientieren, zum Beispiel den 10 Geboten. Gott brauchte nur 10 Gebote, um seine grundlegenden Ordnungen aufzurichten. Juristen heute, die haben ganze Lastwagen voll mit Gesetzbüchern, deren Inhalt kein Mensch wirklich kennen kann. Von daher sind wir wahrscheinlich alle in irgendeinem Punkt schuldig, wenn man so nach den Strafgesetzen geht und was da alles so Menschen sich ausgedacht haben. Ja, aber das Recht darf nicht verdreht werden. Es darf nicht dem Zeitgeist angepasst werden. Und so gilt, dass wir unser Gewissen an Gottes Wort ausrichten und Recht sprechen sollten in Einklang mit Gottes Wort. Also den Geboten, das bekannteste, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht betrügen, also kein falsches Zeugnis reden. Aber auch die Gebote, die die Heiligung Gottes betreffen, die Gottesverehrung statt Gotteslästerung, die Heiligung des Feiertags und so weiter, die Ehrung der Eltern, also ihr kennt hoffentlich die 10 Gebote. Daran sollte sich das Recht ausrichten. Und wenn du als Zeuge geladen bist vor Gericht, dann sage wahrheitsgemäß aus. Nun Vers 29. Da geht es nochmal um die Spötter. Für die Spötter sind Strafgerichte bereit und Schläge für den Rücken der Narren. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. So lesen wir in Galater 6, ich lese es im Zusammenhang, im Neuen Testament. Da heißt es in Galater 6, ab Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir dürfen Gott nicht spotten. Gotteslästerung ist ein todeswürdiges Verbrechen, wurde auch im Alten Testament mit dem Tode bestraft. Dadurch, dass die Todesstrafe im Neuen Bund nicht mehr ausgeführt wird, heißt es aber nicht, dass es nicht eine große Schuld sei. Nur durch Jesu Gnade kann das vergeben werden. Also die Verderblichkeit solcher Handlungen ist immer noch gegeben, nur wird eben die Strafe nicht mehr ausgeführt. So ist auch bei vielen anderen Dingen. Für die Spötter sind Strafgerichte bereit. Spätestens in der Ewigkeit wird den Spötter das Gericht Gottes treffen. Deshalb lass dich warnen, stimme nicht ein in das Horn der Gotteslästerer und Spötter. Verteidige den Namen des Herrn, wo er angetastet wird von Menschen in dieser Endzeit. Und sei bereit, für den Herrn zu leiden. Das ist unsere Haltung als Christen. Ich möchte damit schließen und Amen sagen und euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Allmächtiger Gott, wie wird dein Name heutzutage verlästert? Wir leben in der Endzeit, wo das Böse ausreift. Lass uns als Christen Lichter sein, die leuchten für dich, für die Heiligkeit deines Namens, dass wir dich lieben und auch unsere Stimme erheben zu deiner Ehre, Herr, dass wir dich verkündigen, solange es noch Tag ist. Rette noch viele Menschen heraus aus der Finsternis dieser Endzeit, dass auch sie dein Licht erkennen und mit dir wandeln. Amen.